Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Tag. Neue Musik aus Österreich gibt es heute im Corso Musikmagazin. Wir sprechen mit der Wiener Band Shark Tank. Und im Corso-Gespräch ist Stimming zu Gast, Hamburger House-Music-Produzent, der House ziemlich um die Ecke denkt. Ganz geradeaus sind die Kings of Convenience auf ihrem neuen Album Peace or Love. Die klingen nämlich wie immer, was eigentlich auch ganz gut so ist. Der hier, der klingt auch wie immer, Noel Gallagher, der hat mit seiner Band High Flying Birds ein Best-of-Album veröffentlicht. Immerhin zwei neue Songs sind da auch drauf. Das hier ist einer davon, Flying on the Ground. Like a lonely soul on an empty sea, behind a setting sun. I bet you can't find me. I'm flying on the ground, yeah, I'm upside down, 'cause I got so high. Neuer Song von Noel Gallagher's High Flying Birds, zu finden auf dem gestern erschienenen Best-of-Album Back the Way We Came Volume 1. Und ich zähle nochmal kurz nach, wie viele Alben Gallagher's Post-Oasis-Band schon veröffentlicht hat. 3. Und da schon ein Best-of-Album? Mutig. Oder einfach Noel Gallagher-Style. Flying on the Ground war das. Neue Musik aus Österreich. Shark Tank heißt die Band, hat einen Hip-Hop-Hintergrund und dann kam Sängerin Katrin Pautsch dazu und es wurde eine Indie-Band mit Rap-Einlagen draus. Vor einem Dreivierteljahr wurde Shark Tank gegründet, mitten im Corona-Sommer, und wir haben vor der Sendung mit Katrin Pautsch und Rapper Mile gesprochen und sie als erstes gefragt, ob das eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil war, eine Band während einer Pandemie zu gründen.
Aus unserer Sicht war es ein Vorteil, weil wir alle ziemlich viel um die Ohren haben und die Pandemie eben bewirkt hat, dass wir uns ein bisschen einschränken mussten in dem, was wir sonst so im Leben machen. Und wir uns einfach da deswegen, weil wir weniger reisen konnten, uns mehr auf die Musik konzentrieren konnten. Wir waren eben komplett fokussiert auf den Kreationsprozess, haben uns einmal die Woche getroffen und unsere Songs gemacht. Also für uns jetzt aus kreativer Sicht war es cool, und ich glaube auch, dass unsere Musik deshalb auch so klingt, weil die Zeit so war, wie sie war.
Und wie lief das dann ab mit dem Songs schreiben, mit Proben und dann ja auch mit den Aufnahmen, alles irgendwie mit Mundschutz und mit sehr viel Abstand und so weiter?
Ja, also wir haben schon immer vorher geschaut, dass wir, bevor wir die Sessions machen, dass wir getestet waren, sowohl bei den Proben als auch bei den Aufnahmesessions. Da haben wir immer mit Vorsicht gehandelt.
Was ja schon so ihr Trademark-Sound ist, ist Rap in einer Musik, in die normalerweise kein Rap reingehört. Man kennt das halt so aus Crossover und New Metal, dass da auch mal gerappt werden darf. Aber in ihrem Genre, jetzt so in ganz großen Anführungszeichen und in Ermangelung eines besseren Begriffs, groovender, schruppiger Indie-Rock, da kann ich mich eigentlich an nichts Vergleichbares erinnern. Wie sind Sie auf diese Kombination gekommen?
Es hat sich ganz natürlich ergeben, dass Indie ist dazugekommen. Das Projekt haben wir zu zweit gestartet, Marco und ich. Und da war es noch eher Sample-basiert und eher Rap-lastig. Wir haben da eine EP rausgebracht und haben dann beim nächsten Projekt das Gefühl gehabt, jetzt wäre es cool, wenn wir einfach was Neues reinbringen oder was Neues probieren. Und Marco kannte Katrin, weil er Öl auch produziert und bei einem Konzert war. Dort spielt sie in der Liveband Gitarre. Und so ist der Kontakt entstanden. Und Katrin war dann im Studio, hat das erste Mal was aufgenommen und wir waren halt echt begeistert. Und auch der Vibe hat super gestimmt von Anfang an. Und es hat nicht lange gedauert, dann waren wir eine Band. Und eben durch die Einflüsse, die dann noch dazu kamen, weil ja auch Marco eher aus dem Indie kommt und Katrin auch, wurde es dann mehr Indie-lastig mit Rap.
Und was steckt textlich hinter dem Rap? Setzen Sie den schon auch so als Kontrastmittel zur Sängerin ein?
Ja, das Spannende bei den Texten ist eben, dass wir, weil wir zwei verschiedene Personen sind, auch zwei verschiedene Perspektiven beleuchten können. Und wir gehen jetzt nie ins Studio und sagen, okay, wir wollen jetzt über das und das schreiben, sondern das passiert einfach während der Writing-Session schreiben wir auch die Texte. Und dann hat vielleicht mal Mile einen Vers geschrieben, dann zeigt er mir das und dann setze ich halt dort an, wo er aufgehört hat zu schreiben. Und so entstehen dann auch diese zwei Perspektiven, die man dann auch immer in einem Song hat.
Was ich an ihrer Musik ja sehr mag, ist, die holpert immer so ein bisschen. Da sind immer so Millisekunden kleine Verzögerungen im Beat. Bilde ich mir das nur ein oder holpert es bei Shark Tank wirklich immer so ein bisschen?
Also uns wäre es jetzt nicht aufgefallen, aber Marco, glaube ich, beschreibt sein Schlagzeugspiel immer so, wie wenn er die Stiege runterfallen würde. Also kann schon sein, dass es gefühlt holprig ist oder... aber es ist schon on point.
Ich habe mir im Netz eine Live-Session zur EP Bad Energy angeguckt und ich finde das live ja noch viel, viel besser als auf Platte, muss ich gestehen. Bitte nicht böse sein. Inwiefern machen Sie einen Unterschied zwischen dem Live-Sound und dem auf Platte? Probieren Sie da unterschiedliche Sachen aus?
Ja, beim Live-Sound haben wir spielt unsere Band eine große Rolle. Wir sind ja zu fünft, wenn wir live spielen. Und unsere Songs sind ja auch eigentlich dafür konzipiert und dafür ausgelegt, dass sie auch live funktionieren. Und wir haben uns da einfach gedacht, alles, was der Song nicht braucht, das lassen wir weg. Und so sind wir einfach back to basics gegangen und unsere Songs sind einfach wirklich nur Schlagzeug, Bass, Gitarre, Vocals und der ein oder andere Synthesizer. Und deswegen ist das live auch so kompakt und funktioniert gut.
Apropos live, Sie haben vor 2,5 Wochen was wahnsinnig Außergewöhnliches gemacht, was eigentlich gar nicht so außergewöhnlich sein sollte. Sie haben ein Konzert gespielt vor Publikum in Wien. War das dann Ihr erstes richtiges Konzert als Shark Tank und vor allem, wie war es?
Ja, das war unser erstes wirkliches Konzert vor echten Menschen und es war sehr cool. Wir dachten uns am Anfang noch, dass die Stimmung sehr strange sein könnte, weil ja die Leute sitzen und Masken aufhaben, aber sie haben richtig gut Stimmung gemacht. Man hat es halt wirklich gemerkt nach den Tracks, der Applaus war sehr groß und da war halt dann einfach klar, okay, die Leute haben lange kein Konzert mehr gesehen, erstens, und zweitens hat es ihnen dann auch gefallen und für uns war es auch mal mal schön zu sehen, wie unsere Songs wirken, wenn Leute da sind, bei welchen Stellen sie am meisten mitmachen. Und ja, es war, glaube ich, ein Aufwand für alle, die das veranstaltet haben. Es ist auch etwas aufwendiger als back in the days, als man nicht durchgetestet sein musste. Aber es ist einfach schön, wieder auf einer Bühne stehen zu können.
Warum eigentlich Shark Tank? Meine erste Assoziation war logischerweise das US-Pendant zum deutschen Die Höhle der Löwen. Da heißt die Sendung nämlich Shark Tank. Spielte das eine Rolle irgendwie im Hintergrund?
Die Sendung selber nicht. Die kannten wir davor nämlich gar nicht. Erst später, als wir dann Online-Recherche gemacht haben, sind wir über die Sendung relativ schnell gestolpert. Aber im Prinzip war Shark Tank einfach auf einer Liste verschiedener Namen. Und das war der, der uns am besten gefallen hat. Und wir haben für uns dann halt eben ein bisschen rein interpretiert, dass oft das Wirtschaftsleben oder das Businessleben, auch die Musikindustrie, sich anfühlt wie ein Shark Tank, weil da ganz viel passiert oder ganz viel von einem genommen wird oder verlangt wird, was man vielleicht manchmal gar nicht will. Und wir uns halt bewusst sind, dass wir in dem Shark Tank sind, aber trotzdem uns noch die Musik das Wichtigste ist und nicht das Business drumherum.
Österreichische Musik, genauso wie deutsche Musik oder auch Schweizer Musik, hat bis auf ganz wenige Ausnahmen halt wirklich immer so diesen Makel, das ist alles so ein kleines bisschen provinziell. Das hat nicht so richtig internationale Strahlkraft. Würden Sie aber schon sagen, dass gerade österreichische Musik durch so Bands wie Bilderbuch oder Wanda so ein bisschen mehr an internationalem Flair gewonnen hat?
Puh, ja. Was meinst du mal?
Eine schwierige Frage. Ich glaube, das ist halt jetzt dann unsere eigene Meinung. Ich weiß nicht, wie es international ankommt. Wir sind sicher stolz auf solche Bands, die dann auch schaffen, rauszukommen und bei einem breiteren Publikum Gehör zu finden. Generell gibt es schon sehr viel Musik aus Österreich, die international klingt und die auch in verschiedenen Ländern gespielt wird. Es sind meistens aber Nischenprodukte oder Nischensounds oder Bands, die jetzt nicht ein ganzes Land kennt, aber bestimmte Menschen in verschiedenen Ländern, die genau diesen Geschmack haben.
Muss man noch dazu sagen, also das ist auch eine persönliche Meinung von mir. Bei mir kommt es jetzt nicht drauf an, wenn ich Musik höre, dass ich sage, okay, ich höre jetzt die Band, weil sie aus Österreich kommt, oder ich höre jetzt die Band, weil sie aus Deutschland kommen. Und das war auch nie wirklich irgendwie eine Motivation von uns, dass wir da jetzt unter diesem bestimmten Label Austropop, wie man das auch immer so schön verwendet, dass wir da irgendwie Wellen schlagen, sondern wir haben einfach nur Spaß an unserer Musik. Und das Wichtigste für uns ist auch, dass die Leute hören, dass wir Spaß dran haben und nicht, dass sie uns hören, weil wir jetzt aus Österreich sind oder so irgendwie.
Katrin Pautsch und Rapper Mile von Shark Tank im Gespräch im Corso Musikmagazin. Gestern ist das Debütalbum der Wiener Band erschienen. Get It Done heißt es und dieser Song heißt Washed Out.
From 9 to 5, no hasting. Overtime, overtime. Money in my mind kinda made me blind, kinda on the grind. And as the bills got higher, so did my desire. Bought a lot of nonsense for my status. Way too much focus on my haters. Gotta leave the game to the players. To the real work, hard day traders.
Woke up and felt beat down inside. Don't even know why I still try. Once I had the life inside my eyes, and now it's hard to see how fast time flies by. Mm-hmm.
letter with my own soulmate. Lights go out, but she stays. Hustle for the dinner on the plate. At least that's what I make myself say. My real life kinda feels strange. Cause at work life I'm so great. I don't know why I'm so afraid. It's like I'm in a cage and all I got left is rage. Tussing and turning, cussing and burning. If there was ever compassion, it's bloodshed. I want it all and I earn it, but didn't really deserve it. I think I'm lost on the track, it's all sad.
Woke up and felt beat down inside. Don't even know why I still try. Once I had the life inside my eyes. And now it's hard to see how fast time flies by. Woke up and felt beat down inside. Don't even know why I still try. Once I had the life inside my eyes. And now it's hard to see how fast time flies by. Woke up and felt beat down and tired. Don't even know why I still try. Once I had the life inside my eyes. And now it's hard to see how fast time flies by.
Shark Tank mit Washed Up und nicht Washed Out, wie ich gerade gesagt habe, aus dem gestern erschienenen Album Get It Done. Miriam Berger ist Schauspielerin, Musikerin mit kleinem Schwerpunkt auf Theatermusik. Vor einigen Tagen hat sie digital eine EP veröffentlicht. Creatures 1 heißt die, 4 Stücke sind da drauf. Und 3 von diesen Stücken hat sie 2015 für das Theaterstück Hardly Still Walking, Still Not Flying von Richard Axel und seiner Theatertruppe Port in Air geschrieben. Diese Stücke, die waren nur 1,5 Minuten lang und jetzt hat sie die endlich fertig geschrieben und veröffentlicht. Miriam Berger macht gerne Körperteilmusik mit Schnipsen, Schnalzen, Klatschen und Quietschen. Das nimmt sie auf, das loopt sie und legt dann eine Spur über die andere. Ziemlich gut und ziemlich interessant. Zum Titelsong der EP ist gestern auch ein Video veröffentlicht worden. Das kann man sich bei allen gängigen Video-Anguck-Buden im Netz mal angucken. Wir haben immerhin die Musik, wenn auch nicht das Video. Miriam Berger mit Creatures.
Thousand different creatures out in the water. Thousand different creatures out in the water. Thousand different creatures out in the water.
They said there were green ones. They said there was blue. I thought I saw violet. A glimmer of scarlet.
Thousand different creatures out in the world. and they wouldn't go anywhere, and they wouldn't go far, and they wouldn't go anywhere, and they wouldn't go far, and they wouldn't go anywhere, and they wouldn't go far, and they wouldn't go anywhere, and they wouldn't go far, and they wouldn't go anywhere, and they wouldn't go far, and they wouldn't go anywhere, and they wouldn't go anywhere, and they wouldn't go far, and they wouldn't go anywhere, and they wouldn't go far, and they wouldn't go anywhere.
Creatures von Miriam Berger, von der gleichnamigen EP, und die gibt es bisher nur im Netz, die kann man sich über Soundcloud oder Bandcamp anhören und gegen eine Spende auch runterladen. Quiet is the New Loud war Anfang der Nullerjahre so ein geflügeltes Musikbonmot. Das wurde zum Genrebegriff für so eine neu entdeckte Lust am Reduzierten, am Akustischen. Gemopst wurde diese Phrase bei den Kings of Convenience, deren erstes Album hieß nämlich so Quiet is the New Loud. Und sie waren natürlich auch die wichtigste Band dieses neuen Leise. Vor allem Erlend Oye hat seitdem sehr viele Projekte gestartet, aber auch wieder eingestellt. Aber die Kings of Convenience, die sind geblieben, wenn sie sich auch nur sehr, sehr selten melden. Jetzt haben sie sich wieder gemeldet, 12 Jahre nach dem letzten Album. Peace or Love heißt das neue, das vierte Album des Duos, und die Musik, die klingt eigentlich immer noch genauso wie früher. Warum? Unter anderem darüber hat sich Dirk Schneider für das Corso Musikmagazin mit den Kings of Convenience unterhalten.
Groß verändert hat sie sich nicht, die Musik des norwegischen Duos Kings of Convenience, auch nicht 12 Jahre nach ihrem letzten Album. Immer noch sind da die zwei Gitarren, die zwei Stimmen, gelegentlich ein Cello, eine Geige, ein Klavier und als Gastsängerin wieder die Kanadierin Feist.
No more time.
Und es ist immer wieder erstaunlich, dass zwei so unterschiedliche Typen wie Eirik Glambeck-Böe und Erlend Oye musikalisch so perfekt harmonieren. Erlend ist der lustigere der beiden. Lange schon hat er die Heimatstadt Bergen verlassen, in Berlin und später auf Sizilien Bands gegründet. Er liebt italienischen Pop aus den 70er Jahren. Eirik, der Ernstere, hat ein Studium abgeschlossen und in Bergen mit seiner Jugendfreundin eine Familie gegründet. Doch auch wenn die Musik noch ähnlich klingt, das Leben ist nicht gleich geblieben, erzählt Eirik.
Yeah, I'm going through a breakup.
Ich lebe gerade in Trennung, und tatsächlich ist dieses neue Album auch ein wichtiger Kommentar zu meiner Lebenslage. Diese Musik drückt aus, wie es mir geht. Das ist das Wunderbare an Musik. Sie ist ein Gefäß für alle Gefühle, die einen gerade beschäftigen, und sie trägt einen durch diese Gefühle hindurch.
Music will be a vessel to take you through whatever feeling you're having at that moment.
Maybe you could have told me there was a world on your shoulders that needed lifting. Maybe I could have helped you with that. The weight is not easy, I know, but you never know.
Peace or Love ist also mehr als nur ein weiteres Kings of Convenience Album nach altem Rezept. Die Dinge, über die die beiden Norweger singen, ihre Gedanken über Liebe und das Leben, sie kommen ganz aus der Gegenwart.
There's no way a life without changes would produce music.
Aus einem Leben ohne Veränderungen würde überhaupt keine Musik entstehen. Veränderung bedeutet immer auch Offenheit, als würde die Schale, in der ich lebe, einen Sprung bekommen und Inspiration kommt herein.
And through that crack, inspiration will come from somewhere else.
Das Cover von Peace or Love zeigt die beiden Musiker beim Schachspielen in sommerlicher Kleidung. Das Schachbrett tauchte auch schon auf dem Cover des zweiten Albums auf, Riot on an Empty Street von 2004. Schach und Fußball, erklärt Erlend, seien gemeinsame Leidenschaften der beiden. Das Schachbrett stehe aber auch noch für etwas anderes.
Wir spielen schon lange Schach zusammen. Das Spiel steht auch für den Wettbewerb, der zwischen uns herrscht.
Ein Wettbewerb, der sicherlich auch darin besteht, jeweils das Schönste zu ihren Songs beizutragen. Songs, die meist vom Verlieren handeln.
Fieber, you got Fieber.
Auch die 11 neuen Stücke der Kings of Convenience klingen wieder ganz schwerelos. Egal ob Erlens leichtfüßige Liebeslieder wie Angel oder Fever oder Eriks oft traurigere Songs wie das großartige Killers. Man kann nun darüber streiten, ob es sich hier um große Kunst handelt und sich darüber beschweren, dass die letzten beiden Alben musikalisch und inhaltlich nur Abwandlungen der ersten beiden sind. Doch darum geht es hier gar nicht. Erstens, keine andere Band klingt wie sie. Es liegt daran, dass die Kings of Convenience keine Band sind, die ein musikalisches Vorhaben verwirklicht. Sie sind ein Lebensprojekt zweier Menschen, die sich gemeinsam in Musik ausdrücken.
It's not so much conscious choice creating the sound that we have.
Es ist keine bewusste Entscheidung von uns, so zu klingen, wie wir klingen. Es ist einfach der Sound, der dabei entsteht, wenn Erland und ich zusammen auf dem Sofa sitzen mit zwei Gitarren und anfangen zu spielen. Das ist der Sound der Kings of Convenience.
That's the sound of Kings of Convenience.
Und zweitens hat es einen ganz besonderen Reiz, dieses Lebensprojekt zu verfolgen. Wenn man die beiden Norweger und damit auch sich selbst beim Altern erlebt, stellt man fest, dass es doch Konstanten gibt im Leben. Die Suche nach Frieden und Liebe und das Scheitern daran. Diese Konstanten werden zu Musik bei den Kings of Convenience. Und diese Musik wiederum wird zur Lebenskonstante. Das kann ungemein tröstend sein. Das nächste Album kommt bestimmt und sei es in 20 Jahren.
Somehow our voices don't really sound complete alone.
Wenn wir alleine singen, klingen unsere Stimmen, als würde ihnen etwas fehlen. Wenn unsere Stimmen zusammenkommen, klingen sie komplett. Wenn ich alleine Musik mache, fehlt mir immer der Klang von Erlens Stimme neben meiner. Insofern werden wir wahrscheinlich bis an unser Ende gemeinsam Musik machen.
Maybe we'll have to do this for the rest of our lives.
Peace or Love heißt das neue Album der Kings of Convenience. Erscheint am Freitag und eine Single kann man schon hören, Rocky Trail. aktuelle Single der Kings of Convenience, Rock Trail. Und das neue Album Peace or Love, das gibt's dann ab Freitag. Kennen Sie das, wenn man sich einfach nicht mit einer Band beschäftigen möchte, weil man den Namen so blöd findet? Mir ging es unter anderem immer so mit Stuart McKenzies Band King Gizzard and the Lizard Wizard. Mann, oh Mann, was für ein dämlicher, unhandlicher Name. Und letzte Woche habe ich einen Song im Radio gehört, dachte, oh, der ist gut. Und zack, der Song war natürlich von King Gizzard and the Lizard Wizard. Wusste ich natürlich nicht. Ich habe mir aber dann einen Ruck gegeben, mir das 18. Album der australischen Band mal angehört und finde es ganz schön gut. Konzept von Butterfly 3000 war, alles muss in Dur sein. Und trotzdem hat dieser Song hier irgendwie auch was Molliges. Interior People.
Hey.
Aus der Reihe Bands mit unnötig komplizierten Namen King Gizzard and the Wizard Lizard mit Interior People vom Album Butterfly 3000, das übrigens, habe ich gestern im Plattenladen gesehen, auf zu 100% recyceltem Vinyl veröffentlicht wurde. Unglaubliche 50 Millionen Mal haben sich Leute im Netz den Boiler Room Gig von Solomon angeguckt und angehört. Und es gibt sogar Erzählungen, dass dieser Auftritt sowas von einem Shakespeare-Drama hat. Es gibt nämlich bestimmte immer wieder auftauchende Protagonistinnen und Protagonisten in dem tanzenden Publikum. Es gibt da ein Mädchen mit einer Cap, das Solomon immer wieder verführerisch anlächelt. Es gibt den Typen mit dem Smartphone, der immer Köpfe von hinten filmt. Es gibt eine Ausdruckstänzerin, die ungelenkt mit den Armen rumrudert. Und viele, viele mehr. Und das lohnt sich wirklich, das Video mal anzugucken, mit dieser Shakespeare-Theorie dann gleichzeitig abzugleichen. Solomon hat zusammen mit Hush und Stimming 2007 das Label Dynamic gegründet, um intelligente House-Music zu veröffentlichen, und vielleicht am wenigsten Four to the Floor von diesen dreien ist die Musik von Stimming. Der veröffentlicht am Freitag sein neues Album Ludwig und ist heute zu Gast im Corso-Gespräch. Schönen guten Tag.
Hallo Herr Ziehen, freut mich, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie mitmachen. Auf Ihrer Website gibt es das Zitat: "Very few people bring a truly original sound to house music." Ist das von Ihnen oder ist das über Sie?
Ich glaube, das habe ich mal in einem Artikel über mich gelesen und fand das sehr passend.
Was könnte das denn sein, dieser wahrhaft originelle Klang, der Ihnen da sozusagen unterstellt wird?
Ja, ich vermute, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass es darum geht, dass ich in meiner Klangwelt immer versuche, eine organische, ich möchte fast sagen, menschliche Anmutungen den Maschinen zu entlocken. Also Hausmusik oder Techno als Oberbegriff ist ja eine rein maschinell erstellte Musik, und Maschinen sind in der Musik immer streng mathematisch. Sie aber dazu zu bringen, Sachen neben dem Raster, neben der mathematischen Korrektheit zu machen, das ist das, was mich wahnsinnig reizt. Und das ist eigentlich auch mein Trademark-Sound, den ich in der Tanzmusik erschaffen hatte.
Ich finde ja bei Ihrer Musik, das klingt oft so, als hätte sich da irgendwas reingeschlichen. Als ob bei der Aufnahme das Fenster offen war und der Nachbar sehr laut Musik gehört hat und das jetzt so von hinten quasi auf der Aufnahme zu hören ist. Ist das völliger Käse oder haben Sie wirklich sehr laute Nachbarn?
Ich habe auf jeden Fall eine gewisse Sympathie für Ungenauigkeiten und ich möchte fast sagen, rostige, holzige Texturen. Und das bedeutet in der Aufnahmetechnik, dass ich halt nicht Sachen so wahnsinnig sauber mache dann im Nachhinein, was man technisch ohne Probleme machen kann, auch neben der Aufnahme im Nachhinein noch alles ganz korrekt hinsetzen und polieren und so. Das mache ich bewusst nicht, um etwas Ungehobeltes zuzulassen. Genau das Menschliche.
Ich finde ja auch, es gibt in Ihrer Musik so eine Lust am Kontrast. Also auf der einen Seite gibt es so Miniaturmelodien, die so ganz harmonisch und einfach sind. Auf der anderen Seite dann diese digitalen oder auch analogen Störgeräusche, die das Ganze so ein bisschen aufbrechen. Ist das so ein Hintergrund Ihrer Musik, wo Sie gerne irgendwie hin möchten oder was Sie gerne machen möchten?
Ja, genau. Also ich versuche schon, mich selber neu zu überraschen. Und das ist meistens, macht man das ja mit neuen Kombinationen. Es wurde ja eigentlich schon alles gesagt, seit den Beatles, jetzt war etwas übertrieben. Und diese neuen Kombinationen, oder ich brauche jetzt keine großen plakativen Melodien mehr benutzen, weil da gibt es einfach schon so und so viele Leute, die das sehr, sehr gut machen, die natürlich dann auch viel, viel erfolgreicher sind, weil man der Melodie besser folgen kann. Aber ich kümmere mich gerne mal um so ein kleines Detail im Hintergrund, von dem ich dann schon auch weiß, dass das nur 1% der Menschen überhaupt wahrnehmen werden.
Sie veröffentlichen eigentlich seit Beginn beim Hamburger Label Dynamic. Was finden Sie das Interessante und Innovative an diesem Label?
Wir hatten das zusammen mit, also Solomon, Hosch und ich hatten das im Jahre 2007 sozusagen gegründet. Also wir haben uns so saßen zusammen, komm, wir machen jetzt ein Label. Und damals stand es vor allen Dingen für eine ganz neue, frische Form von House, die eine große Geschichte immer erzählt, ohne plakativ zu sein. Also eine sehr kunstvolle Herangehensweise an die elektronische Tanzmusik.
Wann kommt eigentlich die Gesangsspur, die Vokalspur da drauf? Kommt die erst so ganz am Ende oder ist die immer schon so im Kompositionsprozess mitgedacht?
Ich habe ursprünglich Schlagzeug gespielt. Also ich bin aufgewachsen mit Schlagzeug und Klavier und denke, dass ich diesen rhythmischen Ansatz doch immer noch so stark in mir habe, dass es tatsächlich, dass sowas wie eine hookige, klare Melodie oder halt auch eine Stimme eigentlich eher spät kommt. Muss ich zu meiner Schande gestehen, weil da würde ich mich selber überraschen, wenn ich das mal anders machen würde.
Wie kommen Sie denn eigentlich zu den Songtiteln? Haben die auf assoziativer Ebene irgendwas mit den Stücken zu tun? Also was hat der Titel Pelikan zum Beispiel mit dem Tier Pelikan zu tun?
Meine Titel haben immer was mit dem Inhalt zu tun, Und sei es natürlich auf einer individuell gefühlsbetonter Ebene. Der Pelikan kann auch ein Langstreckenflieger sein. Vor allen Dingen ist er aber ein Vogel, ein sehr großer, ich möchte sagen, behäbiger Vogel. Und ich saß halt sehr lange in diesen Vögeln, aber aus Stahl, weil ich 12 Jahre lang, naja, im Dance-Zirkus weltweit unterwegs war und dadurch zwangsläufig sehr, sehr viel geflogen bin. Und jetzt, wo das so letztes Jahr nicht mehr ging oder wo ich auch innerlich merkte, ich entwickle mich weiter, kam doch so eine gewisse Wehmut. Und diese Wehmut drückt einmal der Pelikan als behäbiger, großer Vogel, der auch sehr weite Strecken fliegen kann, aus. Und das passt, glaube ich, musikalisch auch sehr gut.
Und welcher Ludwig ist gemeint?
Das ist der Zweitname meines zweiten Sohnes.
Ah, also eine Hommage an die eigene Familie sozusagen, dass sie dem...
An die eigene Familie, an das Vaterdasein, an das Erwachsenwerden, befürchte ich, mit Mitte 30 ist es dann doch irgendwann mal Zeit. Und diese Konflikte, die dann da entstehen, das ist, glaube ich, so der tiefere Hintergrund des ganzen Albums.
Und wenn es dann irgendwann mal Konflikte mit dem kleinen Ludwig gibt, wenn der 15 oder sowas ist, können sie immer die Platte aus dem Regal ziehen und die hochhalten und sagen, hey, guck mal, ich habe immer ein Album nach dir benannt.
Genau, das ist eigentlich der Plan, ja.
Sie verwenden gerne allerneueste Geräte für ihre Musik, das habe ich gelesen. Was ist denn so die allerneueste Innovation in der Klangerzeugung?
Da bin ich jetzt auch unvorbereitet, dass wir doch in die Nerd-Ecke gehen. Aber also ich benutze zum Beispiel eine Touchscreen beim Musik machen. Das ist ein Windows-Computer, aber es gibt mittlerweile so ein Musikprogramm, Bitwig heißt das, was eine Oberfläche für Touchscreens hat. Ganz einfach, weil ich nicht einsehe, dass man beim Musikmachen mit der Maus, also dass man Musik mit Maus und Tastatur machen soll. Was ist das denn für ein Quatsch? Wer hat sich denn den Blödsinn ausgedacht? Wenn man das jetzt mit einer Gitarre oder einem Klavier vergleicht, wo das Interface vollkommen klar und logisch als Instrument erfassbar ist, vor allen Dingen fühlbar ist, ist natürlich so eine Maus eine absolute Katastrophe. Und da dachte ich, ist der Touchscreen schon mal der Schritt in die richtige Richtung, auch wenn die Oberfläche natürlich trotzdem einfach nur eine doofe Glasplatte ist.
Hat sich eigentlich soundmäßig so irgendwas getan? Weil wenn ich mir so die elektronische Musik anhöre, da gab es, weiß ich nicht, so, naja, Ende der 80er, Anfang der 90er logischerweise eine Explosion mit den Samplern und dann irgendwann mit Computern. Aber so rein am Klang, finde ich, hat sich nicht so wahnsinnig viel getan in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren. Oder sehen Sie das anders?
Naja, teils, teils. Auf der einen Seite hat sich die Klangqualität sehr stark verbessert. Und damit meine ich Auflösungen, die mit Rechenleistung einhergeht. Auch die Lautsprecher sind tatsächlich sehr viel besser geworden. Das ist noch so das andere, was zu der vorigen Frage passt. Es gibt mittlerweile Lautsprecher, die das trotz Mehrwegsystem schaffen, eine phasenlineare Wiedergabe herzustellen. Das also bedeutet, wenn jetzt ein Sound, der über verschiedene Frequenzen läuft, über verschiedene Lautsprecher wiedergegeben wird, dann zerreißt das so ein bisschen diesen Klang. Und es gibt mittlerweile Lautsprecher, die das mit Rechenleistung schaffen, das auszugleichen und das wieder genau so zu machen, wie es ursprünglich konzipiert wurde. Also guter Kopfhörer versus große Hi-Fi-Lautsprecher, da ist der Kopfhörer einfach viel präziser. Aber ja, was Synthese angeht, ist tatsächlich eigentlich alles schon gesagt worden. Also Klangerzeugung im Computer, da kam nicht mehr groß Neues seit 10 Jahren.
Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass es in den letzten Jahren so eine neue, etwas größere Lust an der Miniatur gibt mit so Künstlern wie Nils Frahm oder auch Chili Gonzales, die oft so mit ganz eingängigen Harmonien arbeiten und jetzt nicht bombastisch, sondern eben eher ja wirklich minimalistisch sind?
Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich bin selber eigentlich, habe selber einen minimalistischen Ansatz und verziere aber dann so Nebensächlichkeiten, einfach aus der Lust am Verzieren. Vielleicht passt das da eigentlich auch ganz gut dazu, ja.
Ist das eigentlich ein Zufall, dass Ihr Nachname fast auch ein musikalischer Begriff ist? Stimmung, nur eben ein Buchstabe ist sozusagen falsch und genau dann doch wieder großartig eigentlich zu Ihrer Musik passt, dass da ein kleiner Fehler drin ist?
Ich denke, das ist Schicksal sozusagen.
Stimming im Corso-Gespräch und wir hören noch das Stück, das ihn ans Fliegen erinnert, nämlich Pelikan. Thank you. Kern von Stimming von seinem Album Ludwig, das am Freitag erscheint. Und das war das Corso Musikmagazin für heute. Alles rund um die Sendung, alles zum Anhören gibt es bei uns im Netz deutschlandfunk.de/Corso. Und wir haben noch Musik von Spiritualized. Die britische Psychedelic Band bringt so nach und nach die lange vergriffenen und im Original sehr teuren frühen Alben wieder auf Vinyl raus. Jetzt ist das zweite Album Pure Face von 1995 neu erschienen. Auf Vinyl, das im Dunkeln leuchtet. Dieser Song, der leuchtet auch, The Slide Song Spiritualized. Das Corso-Team und Sascha Zien wünschen einen schönen Samstagnachmittag.